Wo wir es vielleicht gar nicht erahnen. Aufbruch in eine neue Welt oder in ein neues Land. Das ist die Predigt von heute Morgen oder das Thema zum Thema Mut zum Aufbruch. Ich glaube, es gibt fast kein passenderes Thema oder fast keinen passenden Titel, als was die letzte Woche abgegangen ist, wo man bildlich vielleicht im Fernsehen oder so mitbekommen, im Internet. Da gibt es ein Land, die Bilder haben wir vielleicht vor uns, von dem amerikanischen Flüger in Kabul, wo startet. Und für die Menschen werden Flüger wie eine Arche. Sie wissen, hey, ich muss einfach raus aus dem Land, sonst wird es schwierig. Sie hängen sich an das Flugzeug von außen, Teil an die Rädchen, und der Flüger startet. Teil Menschen fliegen runter oder verquetscht irgendwo in der Radkasten. Sie haben riesen Panik. Sie wissen noch, was vor 20 Jahren war. Und sie wollen einfach nur noch weg von dort. Es gibt Bilder von Eltern, die ihre Kinder nehmen und über die Mauer einrühren. Einfach in der Hoffnung, die müssen gerettet werden. Weil was da jetzt passiert, das ist vielleicht an Grausamkeit kaum zu überbieten in dem Afghanistan. Menschen treiben von einem Irrsinn, von einem Wahn, von einem religiösen, das Gefühl, dass sie müssen irgendwie das Land auf den Grind stellen und Menschen terrorisieren. Die Welt schaut zu, reibt sich die Augen und denkt, was passiert jetzt da gerade in unserer Zeit, wo wir da drin sind. Ich weiss nicht, wie die Welt damals ausgesehen hat, vor 4.500 Jahren, in dieser Geschichte, wo wir jetzt zusammen eintauchen. Es ist eine strange Geschichte. Ganz am Anfang in der Bibel können wir lesen, Kapitel 6 bis 8, 9. Das ist ganz am Anfang, die Menschheit hat sich langsam entwickelt und dann hat irgendwie das Böse überhand genommen auf dieser Welt. Und das muss zu und her gegangen sein, manchmal sagen so wie im hölzernen Himmel. Da hat es kuriose Szenen, die beschrieben sind, wo man nicht genau weiss, was das bedeutet. Göttersöhne haben sich mit den Frauen von den Menschen eingelassen, vergnügt und sind Riesen entstanden, heisst es in der Bibel. Man schätzt, die sind irgendwie um die 3 Meter hoch gewesen. Die Riesen haben die Macht auch übernommen und so ist die Welt wirklich böse, das Loch ab. Und irgendwo war da Gott drin und hat gesagt, hey, nein, so geht das nicht mehr. Ich muss ein Reset machen mit dieser Welt. Ich muss nochmal anfangen. Und ich finde, da sage und schreibe auf dieser Welt nur eine Familie, wo er irgendwo einen Anhaltspunkt hat, wo er kann sagen, mit denen kann ich noch mal vorne anfangen. Eine Familie. Familie Noah. Und das ist doch schon verrückt, oder? Wir haben uns auch für diese Geschichte entschieden heute, weil wir ja einen Taufgottesdienst geplant haben. Weil die Geschichte hat sehr viele Parallelen, auch mit der Taufe. Da wir aber keinen Täufling haben, aber die Geschichte schon steht, wir denken, das machen wir gleich, weil die Geschichte hat uns auch sehr viel zu sagen. Menschen, die aufbrechen im Glauben, mit Gott unterwegs sind, wagen sie gehen, dranbleiben und eben unterwegs sind in die neue Welt. Und das ist eigentlich das, was man in der Taufe auch zeigt. Menschen brechen auf, sind mit Gott unterwegs und tauchen eigentlich in eine neue Welt ein. Also, zu dieser Geschichte. Wenn man so eine Geschichte angeht, anschaut, kann man die natürlich ganz verschieden anpacken. Man kann sie rein historisch anschauen, die Geschichte. Und da ist so sehr viel geschrieben worden, hat die Geschichte tatsächlich so stattgefunden oder nicht? Es gibt Fakten dafür, dagegen. Oder man kann sie allegorisch anschauen. Das heisst, man kann überlegen, was bedeutet die Geschichte für uns? Kann man da irgendwelche Parallelen ziehen? Ich glaube, es ist zu einfach, die nur allegorisch auszulegen, denn es gibt wirklich viele Fakten, die für die Geschichte sprechen. Es gibt über 300 außerbiblische Berichte von dieser Sintflut auf allen Kontinenten, in den verschiedensten Stämmen, von den Chinesen bis zu den Indianern, findet man, dass Menschen das Erlebnis beschrieben haben und natürlich ein bisschen mit Unterschieden, aber auf dieser Welt, weltweit, muss etwas stattgefunden haben, so eine Flut, wo die Menschen registriert haben und wir finden noch heute eben verschiedenste Dokumente außerbiblisch, die das beleidigt. Was mir auffällt, und jetzt mit dem Thema ein bisschen näher auseinandergesetzt habe, dass die Geschichte vom Noah und der Sintflut selber in der Bibel jetzt immer und immer wieder aufgegriffen wird. Also die kommt an x Stellen vor, in allen Zeiten und Epochen. Und die, so als Beispiel, also sie fällt da in der Genesis, ganz am Anfang, sie wird in der Chronik aufgeführt. Nachher geht es wieder zu den Propheten, im Jesaja kommt sie vor, Hesekiel. Jesus greift die Geschichte auf, an verschiedenen Orten wieder. Briefe nehmen sie wieder auf, der Petrus oder auch der Hebräerbrief. Und die Bibel macht es auch etwas Spannendes. Sie nimmt die Geschichte und sagt, das ist wirklich geschehen. Aber sie macht jetzt eine Allegorie auch daraus. Das heisst, sie leitet die Geschichte auch geistlich aus, auch für uns. Und das macht es eben mega spannend. Es ist also nicht einfach eine Geschichte, damals haben wir uns nichts mehr zu tun, sondern sie hat mit dir und mit mir etwas zu tun. Heute, man sagt, die Geschichte ist etwa vor 4.500 Jahren passiert. Also hat er heute uns noch etwas zu sagen. Und jetzt ist das ein bisschen hell. He? Kann man da ein bisschen dunkler machen? Wir tauchen ein. Wir nehmen den Vers aus dem Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch den Glauben. Hey, vielleicht denkst du, das ist echt schwierig in der heutigen Zeit, den Glauben zu leben. Ich muss mich immer rechtfertigen. Von den einen werde ich als naiv vielleicht dargestellt, von den anderen vielleicht als intolerant. Irgendwo habe ich meistens vielleicht gehört zwischen so einer Randgruppe. Den Glauben leben in unserer Zeit, wir erleben das mehr oder weniger als eine Herausforderung, weil wir merken, Menschen, die haben schon längst andere Lebenspläne, andere Entwürfe, Weltanschauungen. Und mit unserer Weltanschauung ist das manchmal, ja, fühlen wir es manchmal über herausgefordert, die müssen darstellen, rechtfertigen vor anderen. Hey, aber versetzt jetzt mal echt in die Situation von dem Noah und dieser Familie. Das heisst, da gibt es nur eine Familie, die an dem festgehalten hat. Eine Familie, die Familie Noah, der hat keine Freunde gehabt, die er den Glauben teilen konnte. Der hat keine Gemeinde gehabt, die er über die Spannungsfelder der Gesellschaft diskutieren konnte. Der hat einfach er gehabt, seine Kinder, er und Gott. Und verbunden, einfach durch den Glauben. Glauben können wir übersetzen mit Vertrauen. Da ist rundum die Welt ins Chaos gestürzt. Und der Noah hat gesagt, und ich halte fest an meinem Gott. Ich glaube, ich vertraue mein Leben nicht mehr. Von ihm komme ich und zu ihm gehe ich. Und wenn die Welt ins Chaos stürzt. Ich finde das spannend, weil oft hat man das Gefühl, der emanzipiert, super, hyper, postmoderne Mensch löst sich ja von Gott und kann ja das alles erklären, dass es ja eben nicht gibt oder mehr vielleicht nicht von ihm oder was auch immer. Das ist aber gar nicht so. Das ist eine alte Geschichte, die wiederholt sich ja einfach immer wieder. Also schon damals haben die Leute gelebt, als gäbe es keinen Gott und gesagt, das ist doch mir egal und ich mache, wie ich will. Also das ist nicht eine Errungenschaft von uns heute, sondern das wiederholt sich, seit es Menschen gibt eigentlich. Und das ist spannend, weil genau das nimmt jetzt Jesus auf. Im Matthäus. Matthäus 24, da sagt Jesus, wenn der Menschensohn, das wäre also er selber, wenn Jesus wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit in den Tagen vor der Sintflut. Da feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche ging. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn kommt. Hoppla, und plötzlich sind wir ein Teil von dieser Geschichte. Plötzlich sind wir ein Teil mitten drinnen. Weil Jesus zieht jetzt den Bogen von dieser historischen Geschichte. Er zieht sie über unsere Köpfe, über alle Zeit, sogar über die Zeit, wo er darin gelebt hat mit den Jüngern, und zieht den Bogen in die Zukunft. Und sagt dann, wenn ich wieder komme, wird es schon so sein wie du damals. Und irgendwo sind wir jetzt plötzlich Teil von dieser Megageschichte, wo Gott mit uns Menschen geht und schreibt. Und das finde ich darum sehr mega spannend und auch relevant für uns, weil in dem Fall hat die Geschichte mir etwas zu sagen. Wenn Gott sagt, es wird so sein, wie es schon mal war, und wir sind da drin. Gott will die Welt retten. Und wenn man ein bisschen die Geschichte studiert und im Zusammenhang liest, stellen wir fest, wie da Gott immer wieder so Rettungsversuche gestartet hat. Auf die gehe ich nicht so, in dem Sinne nicht ein. Aber immer wieder versucht er, den Menschen eben rauszuholen aus dem Schlamassel und bietet ihm seine Rettung an. Zu den Archen. Der Noah und seine Familie werden jetzt auf eine Mega-Probe gestellt. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Aber es hat ja dort, man sagt, das ganze Klima war anders gewesen. Es hat auch noch nicht so geregnet und so. Dann kommt Gott und sagt, Noah, bau eine Holzkiste. Eine Riesenkiste, die du noch nie gesehen hast, die noch niemand gemacht hat, wo auch jeder sagt, ist gar nicht möglich. Weil die Mäse wären ungefähr 157 Meter lang, 26 Meter breit und 15 Meter hoch. Eine Holzkiste, um die Welt zu retten. Ich glaube, da hat sich der Noah zuerst mal wirklich überlegen, was heisst das, was geht da? Also, gehöre ich richtig? Wir lesen nicht genau, wie Gott gerettet hat zu ihm, ob das irgendwie innen rausgekommen ist oder ob er eine Stimme gehört hat. Auf jeden Fall, der Noah wird jetzt gefordert in dem Glauben. Mit Gott will mit ihm die Welt retten. Und er soll eine Holzkiste bauen. Und das ist jetzt so spannend, die Bibel ist zum Teil mega genau. Sie beschreibt jetzt genau, wie die Masse sollen sein von dieser Kiste. Nach Untersuchungen vom modernen Schiffsbau hat man festgestellt, dass das die optimalsten Masse sind im Verhältnis, wie man eben ein stabiles Ozeanschiff soll bauen soll. Und wenn man das in diesem Verhältnis baut, dann gibt das ein gutes, stabiles Schiff. Und die Bibel hat das schon damals Leute so ausgebildet hat in der Mathematik, hat Gott schon gesagt, hey, bau das Schiff so. In Kentucky, dort gibt es das Schiff, man kann das anschauen, das ist eine Organisation oder irgendein Verein, ich weiß nicht genau, die haben die Arche nachgebaut, originalgetreu, man kann eingehen, die haben sich mit ganz vielen Themen auseinandergesetzt. Also wie kann man denn die Tiere wirklich dort platzieren? Funktioniert das? Und wo sind die Elefanten und was auch immer? Und mir reizt es mal, das anzuschauen. Dann kommen so komische Fragen, was ist mit den Dinosauriern? Ist eigentlich gar nicht so das Problem. Der Dinosaurier kommt ja aus einem Ei, so ein Dino-Ei war vielleicht so gewesen. Ein Reptil wächst ewig, also nicht wie wir Menschen, die irgendwie mit 18 mal fertig ist. Die wachsen einfach das Leben lang. Ja, dann nimmt man doch einfach zwei Baby-Dinosaurier mit in die Ark und schon ist das Problem gelöst. Nein, es ist einfach spannend, wie Sachen irgendwo dargestellt werden und man sagt, ja, okay, warum nicht? Zurück zum Noah. Der Glaube wird jetzt ganz praktisch. Und das ist bei uns auch so. Der Glaube ist nicht eine Theorie, eine Hypothese, etwas im Lernstuhl. Gott lässt uns ein, das Leben mit dem zu teilen. Und das ist Glaube, Vertrauen. Und das hat jetzt für den Noah geheißen, ein Schiffbau, ich weiß nicht, was er vorher für einen Beruf hatte. Wir rechnen, jemand hat 100 Jahre an dem Schiff gebaut. Jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist allein auf dieser Welt, wo an Gott glaubt. Und du hast ein Lebensprogramm, 100 Jahre Schiff bauen. Oder Holzkiste, der hat ja nicht gewusst, was ein Schiff ist. Schau, ich weiß nicht, ob es schon Schiff geht. Und er macht sich auf den Weg, 100 Jahre baut er an dem Schiff. Ich weiß nicht, wie die Leute reagiert haben rundherum. Die sind vielleicht gekommen und gesagt, hey, Spinnenart, was machst du, was hast denn du für einen Gott? Und was Tsunami und was irgendwie und Weltuntergang? Und der Noah mit seiner Familie haltet fest und baut. Hey, lass dich ermutigen von dem. Ich weiß nicht, ob Gott dir einen Auftrag gegeben hat und gesagt, mach das. Vielleicht bist du schon lange dran, 10 Jahre, 20 Jahre. Und manchmal zweifelst du, ist es recht, habe ich richtig gehört. Ich glaube, 100 Jahre bist du noch nicht dran. Ich habe vor ein paar Wochen eine Frau gesucht aus der Gemeinde, die ist 103 Jahre alt. Ich kann noch singen, wir haben mit dieser Lieder gesungen. Unglaublich. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, halt fest, glaub und vertrau, bleib dran. Beim Noah hat es nichts anderes gegeben. Und das nimmt ja 100 Jahre. Die Kehrtwende von diesen 100 Jahren ist ja auch noch spannend. Nämlich die, Gott hat gesagt, ich gebe jetzt 120 Jahre den Menschen eine Chance, dass sie noch umkehren können. 120 Jahre. Also muss der Noah halt so lange diesen Arche bauen. Aber so lange haben jetzt die Leute die Chance bekommen, auf den Noah zu lassen und umzukehren. Und das nimmt der Petrus auf und sagt, hey, das war eine Zeit, wo Gott gewartet hat und sehr viel Geduld. Kann man im 1. Petrusbrief nachlesen. Es war also nicht so, dass Gott jetzt einfach rätzfetz, sondern er hat angefangen, etwas zu machen. Die Leute haben gesehen, da geht etwas. Und sie haben 120 Jahre Zeit gehabt, darauf einzusteigen. Doch leider sind sie nicht darauf eingestiegen. 1. Petrus 3. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Jetzt habe ich einen kleinen Gump gemacht, merke ich. Jetzt kommen wir zu der Allegorie. Die Arche, die steht für Rettung. Und jeder hat gewusst, wenn er will gerettet werden, muss er in die Arche. Und jetzt nimmt die Bibel die Arche und macht den Bogen und sagt, Jesus ist wie die Arche. Er ist der Retter, der Helfer. Jesus heisst ja Retter. Er ist eigentlich die Arche für uns Menschen heute, wo wir eben jetzt in diesem Zeitbogen in Leben, den ich am Anfang erwähnt habe, wenn er wieder wird kommen. Und jetzt sind es ja schon viel länger als 120 Jahre. Also mit Jesus haben wir jetzt schon über 2000 Jahre. Wir sind jetzt wieder da drin, eigentlich in der gleichen Situation wie die Nachbarn von Noah. Und das können wir so in dem Sinn lesen, 1. Petrus 3. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Sein Körper starb, doch er wurde wieder zum Leben erweckt und lebt nun im Geist. Danach ging er und predigte den Geistern im Gefängnis, denen, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Nur 8 Menschen wurden vor dem Ertrinken in jener Flut gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Ich gehe jetzt nicht näher auf den Text ein. Könnt ihr es herauslesen, Jesus ist offenbar noch mal zu diesen Menschen gegangen, vor der Sintflut, hat denen noch mal eine Chance gegeben. Ist eine Möglichkeit. Jetzt gibt es ein paar spannende Details in dieser Geschichte und die werde ich nicht vorenthalten. Gott sagt dem Noah, mach die Arche aus Gopherholz. Mach Räume drin und tu sie aussen und innen mit Harz verkleben. Und jetzt ist es spannend, wenn man diesen Begriff ein bisschen nachgeht. Was ist das Gopherholz? Das kommt eigentlich nur da in diesem Text vor. Aber aufgrund des Begriffs muss es auch ein Nadelholz gewesen sein, das sehr viel Harz hatte. Also ein harziges Holz, sodass das Holz selber geschützt ist durch das Harz. Und der Begriff, eben Gopher, Hebräisch, das ist für das harzholzige, harzhaltige Holz. Und jetzt sagt Gott, nimm zusätzlich noch Harz und bestreich das harzhaltige Holz und tu das schützen. Und der Begriff für das Harz, das ist Kofer, also sehr ähnlich wie der Begriff vom harzigen Holz. Kofer. Wenn man jetzt den Begriff Kofer anfängt zu übersetzen, stellt man fest, Da gibt es noch eine zweite Übersetzung dazu, nämlich Sühne. Also Kofer heisst Harz, es heisst aber auch Sühne. Jetzt ist natürlich die Frage, was heisst denn Sühne? Wenn wir jetzt so Bedeutung gehen, Kofer heisst ja, oder Kofer vom Holz, ein Holz, das geschützt wird durch ein Harz, und man soll das Harz nehmen und das Holz schützen, ist das die Symbolik, die heisst, die für Sühne steht. Sühne in der Bibel heisst, etwas wird geschützt vor dem Zorn Gottes, sodass dem nichts passiert. Wenn wir das jetzt auf die Arche anwenden, heisst, die Arche war in dem Sturm drinnen und das, der ganze Tsunami hat auf die Arche eingeprägelt. Aber die Arche ist eigentlich wie geschützt, hat eigentlich da drinnen geschützt, sprich, sie ist eine Art, hat gesühnt. Sie hat auch ein Sühneopfer gemacht für das, was drinnen ist. Und die drinnen sind gesühnt gewesen. Und das ist jetzt das Bild und die Sprache, wo Jesus übernommen wird auf Jesus. Jesus, der für dich und mich sühnt, sprich, den Zorn Gottes auf sich nimmt und dich bedeckt, so dass du geschützt wirst. Also in dem Sinne übernimmt Jesus wirklich die Archenfunktion für uns Menschen heute. Und wir drinnen sind geschützt und gehen geschützt in das neue Land. So wie der Noah geschützt ist durch den ganzen Sturm. Wir finden das zum Beispiel im 1. Johannes. Da heißt es, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. In Christus werden wir also geschützt vor dem Zorn Gottes und in Christus werden wir gerecht gemacht vor Gottes, vor Gott. Das heisst, in Christus haben wir eben Rettung. Und das ist sinnbildlich dargestellt, eigentlich hier bereits an dieser Arche. Und das finde ich doch mega spannend. Wie Jesus gelitten hat und für uns das Sühneopfer vollbracht hat, sprich, der Zorn Gottes auf sich genommen hat, das sehen wir an verschiedenen Stellen, dort am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder wenn wir im Psalm 69 lesen, werden praktisch die gleichen Worte gebraucht, wie da, wenn ein Mensch versinkt in der Sintflut. Wort, wo Jesus sagt, oder wo man auf Jesus kann übertragen kann, die Strafe Gottes ist auf mich gekommen und ich bin vertrunken. Geschützt in Jesus, gerecht gesprochen vom Vater. Aufbruch ins neue Land. Der Noah war jetzt über ein Jahr lang in diesem Schiff. Stellen wir das nicht so toll vor wie auf einer Kreuzfahrt. Das ist nur der Gestank von diesen Viechern. Das war auch nicht so angenehm. Aber er war gerettet. Ein Jahr lang unterwegs. Und so ist das manchmal vielleicht auch bei uns. Wir sind unterwegs im Leben. Und es ist nicht immer nur eine Kreuzfahrt, manchmal stinkt es und manchmal rumpelt es. Aber wir sind geschützt in Jesus. Und wir wissen, es kann uns niemand aus seiner Hand reissen. Wir sind geborgen in ihm. Und er bringt uns sicher ans Ziel. Und das ist das, was schlussendlich zählt. Jetzt gibt es noch mal ein spannendes Detail, finde ich. Einmal, da wird sogar das Datum erwähnt, wenn das Schiff gelandet ist auf dem Ararat. Ob das wirklich der Ararat ist, wo man heute Ararat sagt, gibt es verschiedene Meinungen. Es heisst, am 7. Monat, am 17. Tag, ist die Arche gelandet auf dem Berg. Warum beschreibt da die Bibel sogar das Detail vom Datum, wo die Arche nachkommt? Es ist spannend, was das Volk Israel ausgezogen ist, haben sie aus Ägypten haben sie den Kalender geändert und sie haben den 7. Monat zum 1. Monat gemacht. Jesus ist am 15. Nissan gekreuzigt worden und am 17. Nissan auferstanden. Die Die Arche ist am 17. Nissan auf dem Ararat, nicht Arafat, vom Ararat gelandet. Sprich, am gleichen Datum ist Jesus so verstanden, wo die Arche gelandet ist. Und ich finde das einfach genial, mir faszinieren so Sachen, weil das zeigt die Parallelen, die Allegorie. Eben, es hat uns etwas zu sagen. Mit Jesus landen wir sicher am Ziel. Und dann die Bedeutung ebenfalls von der Taube, die das neue Leben bringt, der Heilige Geist, der uns das neue Leben schafft. Der Noah heisst, er ist angekommen und er ist Erbe geworden. Eigentlich das Gleiche, wie es auch für uns heisst. Wo der verheißt ist, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Ist doch schon grandios. Gott hat immer und immer wieder einen Bund gemacht mit uns Menschen und das ist einer der stärksten Bünde. Der Regenbogen, er soll uns heute daran erinnern, dass Gott mit den Menschen in dem Sinn will im Frieden leben und er hat gesagt, hey, so etwas Grausames mache ich nie mehr. Und wenn es regnet, wenn es schifft und stürmt, nachher sehen wir den Regenbogen und wissen, hey, Gott ist treu. Und er hat immer wieder den Bund erneuert, persönlich gemacht. Und mit Jesus leben wir jetzt in dem neuen Bund, eben ein Lebensbund, wo er für uns unser König ist und für uns gestorben ist am Kreuz und wir mit dem das ewige Leben haben können. Er ist unser Bruder. Wir sind jetzt Bundespartner von ihm auf dieser Welt. Wir haben einen Auftrag, wir dürfen hier leben. Mit den Füßen sind wir auf dieser Welt, aber im Herz, da sind wir bei ihm. Im Herz sind wir eins mit ihm. Unser Herz steht in dieser Heimat. Zum Schluss zwei, drei Fragen, die könnt ihr sonst führen. Wo stehst du? Bist du aufgebrochen? Unterwegs? Gottes Herz schlägt für uns Menschen, aber die Tür ist offen, immer wieder. Er lässt uns einsteigen. Wo ist es für dich dran, vielleicht neu aufzubrechen im Glauben, neue Schritte zu tun? Oder wo ist es dran zu bleiben, weil du merkst, hey, ich bin schon so lange dran, ich bin entmutigt. Nicht aufgeben. Welches könnte dein nächster Schritt sein? Die lade ich jetzt ein, einfach in eine Zeit, wo wir von Gott kommen und ihn anbeten.